SWR 2 Zeitgenossen.
Heute der Maler Thomas Grochowiak im Gespräch mit Günter Scheel.
Herr Professor Grochowiak, Sie sind im letzten Jahr 90 Jahre alt geworden. Das darf man ja bei diesem Alter sagen. Das ist ja ein kleines Wunder auch immer wieder. Und wenn ich schaue auf Ihr Leben, dann denke ich, Sie haben zumindest ein Doppelleben geführt. Also das sind eigentlich noch viel mehr Jahre, die Sie erlebt haben bis heute. Und dieses Doppelleben deshalb, weil Sie zumindest zwei Dinge in sich vereinigen. Das ist einmal der Künstler Grochowiak, der von früher Jugend an gemalt hat. Und das ist andererseits der Macher Grochowiak, also der Kulturmanager, der Kulturfunktionär, sage ich mal, der ja ganz viele Dinge auch ins Leben gerufen hat und bewerkstelligt hat. Wie alt halten Sie sich selber? Gibt es dieses Doppelleben oder wie sehen Sie das selbst?
Ja, es ist in der Tat so, dass ich jahrzehntelang dieses Doppelleben geführt habe. Aber in deutschen Landen ist das nicht unbedingt ein Vorteil. Man steht dem Maler im Wege, oder man steht dem Macher im Wege.
Ja, es gibt ja diese ganz einfache Situation schon, der Sie bestimmt häufiger in Ihrem Leben begegnet sind, dass Sie zwar Künstler sind, aber gleichzeitig auch oft in einer Jury waren. Also im Grunde konnten Sie da als Künstler gar nicht sich dann beteiligen und Sie mussten über andere entscheiden.
Also man kann natürlich als Künstler in der Jury auch selbst eingeschickt haben. Und man besteht ja nicht aus einem Menschen in der Jury, dann werden die anderen darüber urteilen. Aber tunlichst hält man sich dann zurück, weil sonst der Vorwurf kommt, er bringt sich selbst rein und wir werden ausjuriert. Das ist immer eine unglaublich schwierige Sache und ich habe immer darauf verzichtet, in solchen Fällen dann selbst bei der betreffenden Ausstellung oder bei der Ausschreibung für Wettbewerbe, Kunst am Bau und so weiter mitzutun.
Sprechen wir mal über Ihre Künstlerkarriere. Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, so etwas wie ein Autodidakt. Sie haben das Glück gehabt, einen Lehrer zu haben, schon in der Oberrealschule, der Sie offensichtlich sehr animiert hat und der Ihnen einen interessanten Weg gewiesen hat. Mir ist in Erinnerung geblieben von Ihren Berichten und Erzählungen, dass das Museum Folkwang in Essen in jungen Jahren so eine Art Eldorado für Sie gewesen ist. Wem sind Sie da begegnet und wer hat Sie da beeinflusst in dieser damaligen Sammlung? Wobei man sagen muss, das war noch vor den Nazis und vor dieser Kampagne gegen die sogenannte entartete Kunst.
Ja, dieser Zeichenlehrer, man muss ihm wirklich eine Stele bauen, er hieß Arthur Erhardt. Und hat es bei den Nazis dann schwer gehabt und wurde dann irgendwie versetzt. Der hat mich wirklich als Schüler dermaßen protegiert. Ich nehme an, dass er glaubt, das ist ein besonderes Talent. Und hat mir eigentlich immer gesagt, du musst nicht nur zu Hause arbeiten, sondern du musst dir auch die Welt der Kunst ansehen, damit du weißt, was alles los ist, aber dich nicht beeinflussen lassen. Und der hat mir dann gesagt, Folkwang Museum Essen ist im Ruhrgebiet die Quelle der Anschauung. Und dort bin ich mit zwei anderen damaligen Schülerkollegen per Fahrrad, das sind ungefähr 28 Kilometer, hin und zurück gefahren an Sonntagvormittagen. Und dort haben wir uns die Sammlung angesehen. Sie fragten, wer hat mich fasziniert? Na, wenn man meine heutige Malerei sieht, dann wird man sicherlich schnell spüren, dass ohne Kandinsky sicherlich als Anstoß für immer das nicht so gelaufen wäre. Das andere waren allerdings die Expressionisten. Ich erinnere mich, dass ich ein Bild von Schmidt-Rottluff, Akte am Meer, ungemein faszinierend fand. Einmal wegen der konstruktiven Deformation der Akte darin, aber auch diese unglaubliche Farbigkeit, das heißt Farbfröhlichkeit. Und Nolde war der andere, man könnte andere nennen, aber das war eigentlich die Urquelle, an der ich als Autodidakt, als Schüler damals, möchte ich sagen, mich ernährt habe.
Sie haben auf Kandinsky schon hingewiesen und Sie haben beispielsweise mit 18 Jahren, 1932, ein Bild gemalt mit dem Titel Etüde nach Mozart. Und diese ganze Begrifflichkeit, die die Nähe der Malerei zur Musik anzeigt, die gibt es ja eben auch bei Kandinsky. Er hat ja viele seiner Arbeiten Komposition genannt oder eben auch Improvisation. Und das wundert mich sehr. Und da möchte ich Sie danach fragen, wie Sie mit 18 Jahren schon auf die Idee kamen, Bilder nach Musik zu malen. Also im Grunde Musik, Töne in Malerei zu übersetzen.
Ja, ich will einfach mal jetzt sagen, aus der Vergangenheit zurückgerufen, fixe Ideen. Ich habe immer zu Mozart eine besondere Neigung gehabt. Natürlich als Kind zu den leichten Kurkonzerten Mozart, also die kleine Nachtmusik zum Beispiel.
Und ist die, auch schöne Musik.
Ja, natürlich, sehr schöne Musik. Gerade solch eine Musik lässt sich unglaublich interpretieren mit den Möglichkeiten von Malerei. Man kann natürlich nicht die kleine Nachtmusik, also die Komposition, die musikalische, die kann man nicht malen. Aber man kann von der Beeinflussung, von der Rhythmik, von der Leichtigkeit, von der Schwere, solch eines leichten Mozarts, und auch das gibt ja natürlich im Don Giovanni und im Requiem einen ganz anderen Mozart, aber der leichte Mozart, der Serenaden geschrieben hat und so weiter, der hat damals schon bei mir eine große Rolle gespielt. Da gab es ja die ersten Schallplatten, die man, also wir jedenfalls aus unserem Elternhaus, gekauft haben, und da war natürlich Mozart bei, das waren meine Geburtstagswünsche. Und so ist diese Komposition, diese erste, ein ganz kleines Bild, von denen es übrigens eine ganze Menge gab, die aber alle dann irgendwie nicht so ernst genommen wurden. Einige sind erhalten geblieben, unter anderem dieses. Und das hat unzweifelhaft die große Beeinflussung durch ein wichtiges Bild, eben eine Improvisation von Kandinsky, der übrigens eine Korrespondenz über Kunst und Musik mit Arnold Schönberg hatte. Es gibt ein großes Hin und Her von Schreiben und Besprechungen darüber. Also dieses Bild war eigentlich für mich ein Schlüsselerlebnis. Das hat fürs ganze Leben gereicht. Nicht der späte Kandinsky, da konnte ich weniger mit anfangen.
Sie haben gerade Schönberg erwähnt. Ich wollte nämlich das gerade auch ins Gespräch bringen. Das ist die Gegenseite zu Ihnen, Schönberg. Insofern, er war hauptsächlich Musiker, Komponist, aber er hat auch gemalt, wie man mittlerweile weiß. Und von Klee weiß man auch, dass er lange unentschieden war, ob er Musiker oder Maler, Künstler werden soll. Ja. Trotzdem frage ich Sie, besteht nicht die Gefahr bei dieser Form von Malerei, bei dieser Malerei, die von Musik inspiriert ist, dass die Malerei die Musik nur, sage ich, illustriert, dass also die Authentizität der Malerei da ein bisschen verloren geht und die Musik das Dominierende bleibt?
Nein, wenn es das wäre, dann sollte man gar nicht erst in die Versuchung kommen. Die Musik hat ja auch ganz andere Gesetze, nämlich des Nacheinander und des schnellen Nacheinanders. Die Malerei ist auf einer Fläche mit einem Mal als Gesamtes sichtbar. Deswegen kann sie nie eine Illustration, also ein Realismus der Musik sein. Die läuft einem ja auch, wenn man sie während des Musikhörens, wenn man dann malt. Das passiert bei mir sehr häufig. Aber die läuft ihnen ja sofort weg, die Musik. Es ist eigentlich der Anklang, der Anfang eines Stücks, das einem irgendwie fasziniert. Oft, wenn man nach Konzerten nach Hause kommt, Musikstücke hört, die man nicht genau kannte und so davon fasziniert ist, dass man meint, da möchte man sich was festhalten. Dann gehe ich ins Atelier und mache mir große Schwünge, die aber nie eine Malerei des Nachtlebens werden sollen. Aber da beginnt man eigentlich, einen Paukenschlag hinzusetzen, und da muss das volle Orchester hinterherkommen, das man dann in den nächsten Tagen im Atelier macht. Aber die Musik schwingt im Ohr. Aber um Gottes Willen, wenn man sich daran heftet, wird es nie ein Bild, das man irgendwie der Kunst zuordnen könnte. Es wird vielleicht eine schön gemalte Dekoration werden können. Und das wäre immer zu wenig.
Ihr Leben hat, wie gesagt, so viele Facetten und Stationen, dass ich jetzt einen kleinen Sprung machen muss. Denn Sie haben, wie gesagt, schon in den 30er Jahren abstrakt gemalt. Mhm. Aber dann gibt es den Krieg, den Sie ja auch als Soldat erlebt haben. Aber ich will was anderes fragen. Nach dem Krieg, da gibt es plötzlich, wenn ich jetzt das mal etwas kritisch sage, so eine Art Rückfall in Ihrer Malerei, nämlich einen Rückfall in die Gegenständlichkeit. Da gibt es plötzlich auch Motive aus Ihrer Heimat. Sie sind in Recklinghausen im Ruhrgebiet geboren, also alte Arbeiterbilder, die im Schrebergarten sitzen, oder ein altes Paar, was da sitzt. Wie haben Sie das selber erlebt? War das ein verspätetes Zugeständnis, frage ich jetzt mal provozierend, an die von den Nazis doch auch irgendwo geförderte Kunst, also eine gewisse Form von Realismus? Oder war das einfach auch wieder in der Zeit nach 1945, dass man so malte, wie sie da gemalt haben? Also im Grunde, es gibt in Frankreich den Nicolas de Staël, da gibt es ein ähnliches Phänomen, also der ist auch von der Abstraktion irgendwann wieder zur Gegenständlichkeit. Also normal ist die Entwicklung ja andersrum. Die Künstler malen erst gegenständlich, werden dann im Laufe ihres Künstlerlebens abstrakt. Also sie beide haben da plötzlich wieder Rückgriffe gemacht.
Ja, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich habe mich immer anvertraut, ich bin ja Autodidakt, wie Sie ja richtig sagten, dem in Recklinghausen, dem Museumsleiter. Das war ein Freund von Josef Albers. Sie waren zusammen groß geworden als Lehrer, also der berühmte Bauhaus Albers. Und dem zeigte ich immer die Arbeiten. Als ich dem diese ganzen abstrakten Arbeiten, es waren eine ganze Menge immer kleiner Arbeiten, zeigte, war er an für sich davon sehr, wie man heute sagt, angetan. Er sagte, das ist unglaublich, das haben Sie also gemalt, ja.
Sehe ich
und
auch
dann
so.
Hat er eine Pause gemacht und hat mir dann gesagt, mein lieber junger Freund, Sie müssen erstmal die Natur kennenlernen. Denken Sie an Dürer, das wissen Sie ja sicherlich, was er gesagt hat. Ja, das wusste ich auch von Dürer nicht mehr. Man muss sie rausreißen aus der Natur, die Kunst. Und da hat er gesagt, ich würde Ihnen unbedingt raten, gucken Sie sich Ihre Geschwister an, machen Sie mal Porträts davon, gucken Sie sich selbst mal in den Spiegel an und dann sehen Sie sich mal Stillleben an, wie man es schön zusammenstellt von Äpfeln und Birnen und gucken Sie sich die alten Holländer an und das versuchen Sie jetzt zunächst mal zu realisieren. Komponieren Sie mal jetzt Bilder aus den Dingen, die um Sie herum sind und dann wollen wir weitersehen. Und das hat mich sehr überzeugt und von dem Moment an habe ich tatsächlich verhältnismäßig herbe, ganz vom Komponieren her gemalte Bilder mehr der neuen Sachlichkeit der 20er Jahre, möchte ich mal sagen, ähnelt, gemalt. Und das, was Sie eben gerade anführten, diese sehr sentimentalen Bilder, würde ich sagen, das war direkt nach meiner Gefangenschaft, als ich so als Entlauster aus dem Gefangenenlager aus Schleswig-Holstein zurückkam und eigentlich das wieder so gerne haben möchte, was vorher war, dass ich in eine Oper gehen konnte. Und das Idyllische, das Lyrische, würde ich mal sagen, Corot war mit mal bei mir ganz besonders präsent. Und da sind solche Bilder entstanden, wie die Loge, die ich mir von Modellen aus dem Dorf, wo meine Familie evakuiert war, herholte. Und dann habe ich denen auch Musik gespielt. Und während des Hörens von Musik habe ich die Einzelnen porträtiert und wieder zu einer geschlossenen Komposition. Ich glaube, das Wesentliche dieser Bilder waren für mich zu komponieren, ja, dann mit Figurationen. Das war immer noch mein Freund Große Pferdekamp, das war der Museumsdirektor, der mir das anempfohl. Aber in derselben Zeit, da äußerte sich natürlich auch diese Sehnsucht aus diesen Knobelbechern und den verschwitzten Uniformen und so weiter und den Erinnerungen an Krieg herauszukommen, da war man romantisch. Und dann habe ich in derselben Zeit wieder begonnen, wo ich 1932 eigentlich abrupt Schluss gemacht hatte und zur gleichen Zeit, man kann es an den Farben sehen, an der Art der Technik, habe ich wieder die ersten größeren allerdings dann Kompositionen geschaffen. Es war natürlich wieder Mozart das erste, die Jupiter-Symphonie, die mich am ersten gelockt hatte. Und das war in derselben Art der Malerei. Wenn man die Stillleben aus der Zeit daneben setzt, sieht man, das ist eigentlich ein Plus der Handschrift.
Sie sind dann wieder zur Abstraktion gewechselt. Das hat nicht lange gedauert, haben Sie ja schon angedeutet. Und Sie haben von da ausgehend rückblickend gesagt, ja, ein Leben lang gemalt bis heute, auch in Ihrem sogenannten Ruhestand, der eher ein Unruhestand im positiven Sinne ist, denke ich, malen Sie bis auf den heutigen Tag wie besessen. Es gab aber in der Zeit, jetzt kunsthistorisch gesehen, kunstkritisch gesehen, in der Sie malen, in diesen vielen Jahren, ist ja die Malerei öfters totgesagt worden. Spätestens auch zur Zeit der 68er oder erst kürzlich, also als aus Amerika die Konzeptart kam und die Minimal Art und sowas. Aber Sie haben, denke ich, unverdrossen weitergemalt. Hatten Sie nie durch diese vielleicht plakativen Äußerungen vom Tod der Malerei, hatten Sie selber da nie Zweifel an sich und dem Malen?
Ja, Zweifel, das ist eine schwierige Sache. In dem Moment, wo man zweifelt, ist man ja gehemmt. Und wenn man gehemmt ist, überlegt man, dann hat der Kopf eine größere Bedeutung als die Emotion und die Intuition. Dann will man nur noch vom Verstand her etwas zustande bringen, weil aus dem Zweifel heraus einfach die Malerei als solche zu einer Problematik wird. Vor all diesen Zweifeln, die natürlich auch immer wieder kommen, wenn man vor einer großen Aufgabe steht, ein Wandbild meinetwegen, das eine andere Dimension hat, eine Thematik hat und trotzdem die Handschrift tragen soll, sind natürlich immer Stationen des Innehaltens, um zu sehen, ist man noch immer auf dem Lauf der Malerei, die als Ganzes dann eine Persönlichkeit der Handschrift darstellen muss. Der Sprung, den Sie jetzt durch Ihre Frage nehmen, muss doch durch eine andere Sache noch erläutert werden. Wir hatten direkt, nachdem diese Bilder, den Gegenständen war dann die Jupiter-Symphonie, da hatten wir, und das ist für mich ein wesentlicher Punkt für mein ganzes Leben als Maler, da habe ich, als ich aus dem Krieg zurückkam, festgestellt, dass eine Ausstellung, die ersten Ausstellungen gab es ja schon wieder, in Bielefeld von zwei Malern aus dem Ruhrgebiet waren. Der eine hieß Emil Schumacher und der andere hieß Gustav Deppe. Und die habe ich aufgesucht, alles per Fahrrad, wenn man überhaupt ein Fahrrad hatte, war man schon ein glücklicher Mensch. Und dann haben wir mit diesem großen Pferdekamp ein Gespräch gehabt und in Recklinghausen haben wir dann eine Ausstellung organisiert in einem leerstehenden Warenhaus, ein Karstadthaus. Wir hatten keine Waren, aber die leeren Räume da stehen, soweit sie erhalten waren. Und wir haben dann eine Ausstellung zusammen organisiert und haben einen Aufruf gemacht. Damals gab es ja die vier Zonen und das war bei uns die englische Zone. Und da gab es eine Zeitung und die machte das mit. Und alles, was dann als Künstler zurückkam, man wusste ja gar nicht, wer ist zurückgekommen oder wer lebt noch, wurde dann gesammelt und es gab eine Ausstellung. Aus dieser Ausstellung heraus hat sich eine Gruppe gebildet, die sich irgendwie als gleichgesinnt empfand, die dann den Namen Junger Westen annahm, die ja dann nachher eine große Bedeutung hatte. Und diese Gruppe, da haben wir uns gestritten über Realismus, Surrealismus, abstrakte Kunst, Pointillismus und was weiß ich. Und da war man eigentlich drin geborgen, in allem Zorn, der sich manchmal auslöste, weil der Einzelne sich behaupten wollte. Aber da haben wir gemeinsam, möchte ich sagen, gegen die Bürger. Nun muss man leider das sagen, wir waren die, wie hießen die Jungerwesten in der Bürgerschaft, sondern Bilderwesten.
Sie waren die Avantgarde.
Und das war eine negative Beurteilung. Ja. Aber wir haben uns dort in der Gemeinschaft, wir haben uns so jede 14 Tage getroffen, da haben wir uns gegenseitig an uns selbst höher gezogen. Und so kam es dann zu dem, wie heute die Malerei bei mir ist. Ich wollte nur noch sagen, denken Sie aber an Richter, was bei uns nicht möglich gewesen wäre, der in allen Stilen, Realismus, alles Mögliche malt und der doch als solcher doch gleichmäßig immer als guter Künstler mit den gleichen Werten anerkannt wurde. Das ist eine Sache, die aber zwei Generationen später erst geduldet wurde.
Ja, das ist eine Entwicklung, aber Sie haben diese Künstlergruppe Junger Westen schon erwähnt und die ist ja heute legendär und Sie haben etwas beschrieben, bei aller Tristesse und bei aller Armut und bei allen Schwierigkeiten, die nach dem Zweiten Weltkrieg bestanden, war das ja auch so, im Nachhinein gesehen, das verklärt natürlich auch manchmal ein bisschen, war das ja auch eine Zeit des Aufbruchs. Also Sie haben das ja gerade erzählt, dass Sie da diskutiert haben, sich die Köpfe heiß geredet haben, auch wie es in der Kunst gerade weitergehen soll. Denn es gab ja durch diese sogenannte entartete Kunst der Nazis einen Bruch in Deutschland. Die Expressionisten wurden aus den Museen vertrieben und alles Fortschrittliche. Und insofern war das auch eine Chance. Und ich denke manchmal, wenn ich an Ihren Lebenslauf denke, Sie haben auch das Glück, sage ich jetzt mal, als Jüngerer gehabt, in dieser Zeit geboren zu sein oder in dieser Zeit auch gelebt zu haben, also nach dem Krieg, dass man da neu anfangen konnte und was Neues machen konnte. Und gleichzeitig ist ja diese Künstlergruppe Junger Westen für mich so ein erster Hinweis auf ihr zweites Leben, wie ich das am Anfang genannt habe, nämlich auf ihr Leben als Organisator, als Kunstmacher, später als Ausstellungsmacher. War das auch schon etwas, was Ihnen sozusagen auch vielleicht fast vererbt wurde? Denn Ihr Vater, der aus Polen, aus der Nähe von Posen ins Ruhrgebiet gekommen ist als Bergarbeiter, der war ja stark gewerkschaftlich auch organisiert. Und wenn man Ihr zweites Leben, also dieses Leben als Funktionär, als Macher ein bisschen betrachtet, könnte man ja auch denken, das ist auch so eine Form von gewerkschaftlicher, gesellschaftlicher, vielleicht etwas anders gesagt, Auffassung von Kunst, was die Kunst vielleicht auch bewirken könnte, was für einen Sinn die Kunst auch für die Gesellschaft haben könnte. Sind solche Ideen auch bei Ihnen früh schon vorhanden gewesen?
Das will ich so nicht sehen. Aber diese Frage muss ich dann trotzdem mit Ja beantworten. Nur kam das 2 Jahre später aus einem Grund, den man gar nicht vermuten konnte. Der Junge Westen, also eine Gruppe, die nicht an sowas gedacht hat. Wohl hatte uns wieder jener große Pferdekamp, Freund von Albers, gesagt, ihr müsst den Bauhausgedanken aufnehmen. Alles ist zerstört, es gibt kein Essgeschirr, es gibt gar nichts. Und das wäre eine Sache, den Bauhausgedanken wieder, die Künstler, die zugleich auch entwerfen und Werkstätten haben und so weiter. Deswegen kommen aus dieser Zeit sowohl bei Schumacher wie Werderhausen, wie Siebmann, wie Ernst Hermanns, Gustav Deppo, kommen auf einmal Malerei, die ganz vom Konstruktiven her lebt. Das gab's bei allen. Wir waren uns manchmal so ähnlich darin. Das war der Einfluss, versucht, einen Bauhausgedanken zu erneuern aus der heutigen Zeit. Aber das ist nicht haltbar geblieben. Die Einzelnen haben doch mit ihren Temperamenten ihre eigenen Wege gesucht. Als erster war das Emil Schumacher, der ausbrach, weil er diesen Konstruktivismus, den er natürlich auch konnte.
Schumacher ist ja dann am berühmtesten eigentlich aus dieser Gruppe geworden, denke ich.
Was das Gegenteil war am Anfang, das muss ich eben auch sagen. Als Trost für alle Künstler, sie verzweifeln, weil sie nicht sofort genau denselben Ruf meinetwegen haben. Emil Schumacher war in den ersten Jahren überhaupt nicht der Star, war Gustav Deppe mit seinen industriellen Abstraktionen. Und es war sehr schwierig in den ersten Jahren, Schumachers Bilder überhaupt an irgendwelche Sammler zu vermitteln. Das ist Gott sei Dank ganz das Gegenteil nachher geworden. Er ist wirklich wie ein Phönix aus der Asche hochgekommen, zu unserer aller Freude natürlich. Aber auch die anderen haben durch ihre internationalen Ausstellungen, auf die andere aufmerksam wurden im Ausland, haben wir Ausstellungen gehabt. In Basel, im Stedelijk Museum Amsterdam, sind wir alle irgendwie doch in der damaligen Zeit ziemlich, was man heute prominent sagt, geworden. Ja, es waren die ersten Ausflüge von Deutschen, sogar in die Niederlande, wo ja durch unseren Überfall wir eine besonders schlechte Figur darstellten, also alle Deutschen.
Der junge Westen war sicherlich so etwas wie eine Keimzelle für eine neue Kunst nach dem Krieg. Mhm. Aber Sie haben eben gerade einen Ausflug in die Niederlande erwähnt. Haben Sie dann zum Beispiel auch Leute der Cobra-Gruppe kennengelernt, wie Karel Appel, und haben Sie sich da beeinflussen lassen? Es gibt andere Bilder von Ihnen, das wollte ich noch fragen, die ich als stark auch surrealistisch beeinflusst empfinde, die mich ein bisschen an den Yves Tanguy erinnern. Mhm. Haben solche Künstlergruppen wie die Surrealisten oder eben als jetzt noch konkreter gefragt, wie die Cobra-Leute in Amsterdam beispielsweise und in Brüssel, haben Sie zu denen dann auch Kontakt gehabt und hatten die Einfluss auch auf Ihre Malweise?
Nein, also auf die Malweise der Gruppe bei keinem, natürlich auch nicht bei mir. Wenn man von einem Einfluss für alle sprechen sollte, dann war das für uns alle Picasso. Das können Sie durch die ganze deutsche Künstlerschaft,
ist wenn ja auch Sie den
deutschen
größte.
Künstlerbund mal ansehen, ob das Meistermann ist oder wer auch immer, der große Kunstpreis, den die Amerikaner mal verliehen haben, kurz nach dem Kriege, den Levin-Preis, den hat Georg Meistermann mit einem Bild der neue Adam bekommen, und durchaus hat er das die Tatze, möchte ich sagen, erinnerte jedenfalls daran, für uns alle, das war für uns ein Phänomen, auf das wir gingen. Das andere war Willy Baumeister. Das waren diejenigen, die uns in etwa beeinflusst haben, von denen wir unglaublich Respekt hatten. Ich würde eher sagen, Willy Baumeister hat auf mich einen ziemlichen Einfluss gehabt. Und gerade die heute als surrealistisch empfundenen Arbeiten von mir, ich habe das damals so überhaupt nicht empfunden. Nur als ich die ersten Museumsleute sah, die mich in die surrealistische Saal hängten, war ich erstaunt, habe gesagt, gehöre ich gar nicht hin. Aber aus der Distanz kommen solche Dinge auf einmal, dass man auf einmal sieht, ja, da passt er doch ganz gut hin. Aber es war nicht der Surrealismus, der uns irgendwie von der Gruppe her, man muss doch sagen, man muss das Malen von der damaligen Zeit sehr stark aus dem Erlebnis der Gruppe Junger Westen. Was Cobra, nach der Sie fragten, betrifft, habe ich natürlich den jungen Appel, das war ein blutjunger Kerl und ein ziemlicher Rowdy, der zum Beispiel im Stedelijk Museum bei einem unglaublichen Mann, Jonker Sandberg, der Direktor war, der zweite Mann in der holländischen Widerstandsbewegung, ein hoch angesehener Mann, der damals eigentlich mit seinen Ausstellungen mehr als in Paris auf alle Europäer gewirkt hat, der überall zu Hause war und uns Ausstellungen nach Amsterdam brachte, wohin wir dann pilgerten, um das zu sehen. Manchmal 3, 4 Ausstellungen in einem Monat, unterschiedliche. Und das war jemand, der, ich möchte sagen, Westeuropa in Bezug auf die moderne Kunst außerordentlich offene Augen für uns gemacht hat. Und dann muss ich in diesem Zusammenhang auch sagen, gab es gerade in Baden-Baden eine Kunstzeitschrift, das Kunstwerk. Ich habe mir nochmal wieder das Kunstwerk da mal angesehen. Wie sah das damals aus? Das ist unglaublich. Diese erste deutsche Kunstzeitschrift mit sehr anspruchsvollen Formaten. Das war damals nach dem Krieg eine unglaubliche Sache. Das war der Woldemar Kleinpaller, das muss man wirklich mal sagen, der den Mut hatte, so etwas rauszugeben. Und er hatte natürlich die Nähe der französischen Kulturverwaltung. Es gab damals...
Die haben ja auch Ausstellungen in der Kunsthalle organisiert. Ja, also.
Und da habe ich festgestellt, dass bereits 1946 eine erste Ausstellung in Konstanz stattfand. 1946, stellen Sie sich mal vor, direkt nach dem Kriege, gibt es in Konstanz schon Kulturwochen, wo eine erste, jedenfalls soweit mir das jetzt in Erinnerung ist, eine erste große deutsche Kunstausstellung stattfindet während der Kulturwochen und die Franzosen als ihren Beitrag die französischen Altmeister der Moderne brachten. Die hatten hier unten das Glück, ich komme aus dem Ruhrgebiet, nun schon Picasso, Matisse, all diese Leute, Hartung und Solage als junge Bürschchen waren schon mit dabei, die durften damit schon ausstellen. Und erst dann ist es zum Norden raufgekommen. Das ist eine tolle Sache, dass das hier in Baden-Baden passiert ist. Und diese Zeitschrift hat eben in die ganze damalige Zone, also die englische, amerikanische und französische hinein, ihre Wirksamkeit gehabt. Muss man wirklich mit großem Respekt betonen.
Sie haben den Solage erwähnt, den Pierre Solage. Da kann man ja, wenn man will, in Ihrer Arbeit auch gewisse Reflexe vielleicht sehen. Ich weiß nicht, wann Sie den zum ersten Mal gesehen haben. Ein anderer französischer Künstler, der mir noch einfällt, wonach ich Sie gern fragen möchte, ist der Michaud. Hat der irgendeine Bedeutung für Sie gehabt? Denn ich frage deshalb, das ist vielleicht ein bisschen hinterhältig, weil der Michaud hat ja bekanntermaßen sich von Drogen inspirieren lassen. Und da könnte man jetzt kurzschlüssig sagen oder fragen, ist die Musik bei Ihrer Malerei auch sowas wie eine Droge? Michaud nimmt Drogen, Sie haben die Musik im Ohr.
Ja, ich habe es ja nicht immer im Ohr, wenn ich male, aber sehr häufig, das muss ich schon sagen. Aber wenn ich in meinem Atelier in Spanien arbeite, ist es nicht unbedingt immer die Musik. Vieles riecht an. Michaud ist ja auch erst etwas später in unser Bewusstsein gekommen. Und zwar durch Ausstellungen, der hat wohl eine Galerie in Paris gehabt und höchstwahrscheinlich auch durchs Kunstwerk. Aber meine Bilder, die Sie jetzt meinen, sind zu meiner Überraschung, nachdem ich später Michaud in Originalen gesehen habe. Das erste Mal hat diese Leute ein anderer Museumsmann in Basel, Rüdlinger,
ja, sehr berühmt,
gebracht.
Ja, als ein Pionier gerade der amerikanischen Moderne. Ja.
Der mich auch das erste Mal mit nach Paris genommen hat. Ich war ja auch damals noch jünger. Ich muss sagen, der Rüdlinger war ein unglaublicher Kerl, ein vitaler Bursche, manchmal auch ein Raufbold. Der holte die Amerikaner nach Europa. Er kam dann meistens mit einem gebrochenen Arm zurück. Er hat sich gern eingetrunken, aber es war ein unglaublich anregender Mann, dem wir auch sehr viel, gerade in Mitteleuropa, zur Sicht der Moderne aus anderen Ländern verdanken können.
Es ist wunderbar, mit Ihnen über Kunst zu sprechen, denke ich. Aber trotzdem, wir müssen jetzt langsam wirklich diesen Schritt machen zu der anderen Rolle in Ihrem Leben. Und da ist natürlich, was ja auch die Zuhörer, die jetzt gerade die Sendung Zeitgenossen in SWR 2 hören können mit dem Künstler und Kunstmanager Professor Thomas Krochowiak. Da ist ja vielleicht das bekannteste Phänomen, mit dem Sie was zu tun haben, sind die Ruhrfestspiele, in deren Leitung ja Sie viele Jahre waren. Mhm. Wie ist es damals entstanden, diese Ruhrfestspiele, die ja ein Mythos rasch geworden sind?
Also da kann man wieder ansetzen bei Ihrer Frage ganz am Anfang, ob man eben auch das Bedürfnis hatte, des Sozialen überkommt. Die Ruhrfestspiele sind natürlich auch eine hochinteressante Geschichte. 1946 eben halt auch ein besonders unglaublich kalter Winter im Norden und die Bühnen, die Oper, das Schauspiel, Thalia, glaube ich, existieren in Hamburg, mussten ihre Theater schließen, weil sie keine Kohlen kriegten. Natürlich, die Sieger des Krieges haben, was ja verständlich ist, die Kohlen für sich requiriert und es kam keiner an die Kohlen ran, außer die Bergleute, die einen Teil ihres Geldes, ihres Lohnes in Kohlen
mit dem Bierbrauer.
Und das war Gold, denn alle Menschen froren und mit ein Stückchen Steinkohle konnten sie bei den Bauern alles Mögliche kriegen. Denn auch Holz zum Verbrennen wurde auch sehr knapp. Also diese Kohle spielte eine unglaubliche Rolle. Die Theater mussten schließen und man hörte, dass dann, wenn die Heizungen einmal aus sind in den großen Opernhäusern, dann sind die durch eine lange aufwendige Reparatur überhaupt erst wieder in den Zustand des Wärmegebens zurückzubringen. Und da haben die sich aufgemacht, die Betriebsräte, und haben gesagt, wir fahren mal in den Ruhrpott und da fragen wir die Bergleute, ob die uns nicht Kohlen geben, denn wir können ja dann als Bühnenleute, sind ja alle organisiert, die Bühnenleute sind in der Bühnengenossenschaft, glaube ich, organisiert, dann wollen wir an deren Solidarität appellieren und dann sollen die uns mal Kohlen geben. Da sind sie runtergefahren und in Recklinghausen gab es damals die nördlichste Zeche, wenn man vom Norden kam. Und da haben die gesehen, den Zechenturm, sind da reingefahren mit ihren Böllerwagen, den sie aus Hamburg mitgebracht hatten, und die Betriebsräte, da haben sich das angehört und haben gesagt, wie denkt ihr euch das? Wir haben hier überhaupt gar keinen Einfluss. Alles, was gefördert wird, geht nach Belgien, nach Holland, nach Frankreich, nach England, aber wir können nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende haben sie einen ganzen Waggon Kohle verschoben. Das heißt, wenn sie aufgefallen wären, die Betriebsräte, wäre es ihnen ganz, ganz dreckig gegangen. Denn das war ja eigentlich eine Meuterei gegen die Bestimmung der Besatzungsmacht. Aber sie haben das gemacht und die sind mit ihrer Kohle nach Hamburg. Und wie das Leben so spielt, kleiner Finger, ganze Hand, die standen dann nach einer kurzen Zeit wieder da und hatten wieder keine Kohle. Und da haben die Bergleute gesagt, also so geht das ja nicht, wir riskieren es nochmal, weil es das erste Mal gelungen ist. Aber dafür müsst ihr jetzt bei uns hier singen und Theater spielen. In einer Zeche, in einer Waschgau, wo sich die Kumpels, so heißen ja die Bergleute dort, rabenschwarz 800 Meter aus der Erde wieder raufgefahren kommend, sich gegenseitig buckeln, nennt man das, also sich den Dreck wieder vom Körper in der Dusche abspritzen. Und in dieser Waschgau, da haben dann Leute wie Anneliese Rothenberger, die eine kleine Soubrette damals war, und solche Leute, Peter Anders, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, große Stars, die haben da zwischen den Bergleuten, die einen, die gerade aus der Grube rauskamen, und die anderen, die schon gewaschen waren und sich schon für den Heimweg machten, haben die tatsächlich da Theater, also so Szenen, ja, aus Wilhelm Tell oder was weiß ich, die eine gewisse Popularität hatten, und die waren hellauf begeistert. Und da hat der damalige regierende Bürgermeister und der Chef des damaligen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Böckler hieß der eine, und Brauer der andere, die Idee gehabt, Kohle gab ich für Kunst und Kunst gab ich für Kohle. Und das war der Slogan und die Geburtsstunde der Ruhrfestspiele. Und dann haben wir nur gesagt, für die Kumpels muss das Beste an Kunst dann gut genug sein. Und wir haben wirklich in Recklinghausen viele Jahre ein Theater gehabt mit eigenem Ensemble für zwei Festspiele jeweils und den besten Gastleuten. Und das war eine unglaubliche Zeit.
Was Sie da ja ganz konkret auch gemacht haben im Kontext der Ruhrfestspiele, dass Sie auch dafür gesorgt haben, dass neben Theater eben auch die bildende Kunst nicht vergessen wurde. Und Sie haben dann ein Museum gegründet, die Kunsthalle Recklinghausen heißt es, glaube ich, bis heute.
Ein ehemaliger Bunker, ja.
Was haben Sie parallel zu dem Theater an Kunst gezeigt? Was war Ihr Anliegen dabei?
Ja, also wenn ich mal ganz genau sage, was ich damals nie gesagt habe, war es einfach, dass der junge Westen dort ausstellen konnte. Es ist so, dass Otto Burmeister, den Namen muss man nennen, ist eigentlich der Vater der Ruhrfestspiele. Und das ist ein unglaublich verehrenswürdiger Mann gewesen, der ein Idealist war, ein Sozialdemokrat und auch Gewerkschafter natürlich. Der war eigentlich derjenige, der als Idealist auch von allen großen Stars anerkannt wurde, der die Türen offen kriegte zum Bundespräsidenten und überall, besonders befreundet mit Theodor Heuss. Die waren oft zusammen, deswegen kam der so oft nach Recklinghausen und andere halt eben auch. Die Kunstausstellung war natürlich so, wir wollten vor allen Dingen beim Jungen Westen sehen, dass wir immer ausstellen konnten. Und so haben wir uns immer Themen ausgedacht, wo man die ganze Entwicklung der Kunst bis zum heutigen Tage zeigen konnte. Das heißt, sagen wir mal, die Kreuzigung als Thema.
Der Kunst als, und Spiel, ja, habe ich gesehen, ja, war auch,
ja,
ein Thema.
Ja, Kunst als Spiel war der größte Erfolg. Wenn Menschen spielen dürfen, ist das immer ein großer Erfolg. Aber ich will nur sagen, die Idee war immer, wie kann man jetzt die Bilder von heute, also sagen wir mal, Willy Baumeister und der Junge Westen und die Gruppe Zen hier aus München, wie kann man die oder die Berliner Leute um die Galerie Rosen rum, wo übrigens hier der Baden-Badener Hans Kuhn schon ausgestellt hatte und auch hier schon in Konstanz in der ersten Ausstellung, möchte ich auch mal lobenswerterweise sagen, dass er damals schon als ganz junger Mann auch eine große Rolle in den Ausstellungen gespielt hat. Sagen wir mal, es gab eine abstrakte Kreuzigung von Willy Baumeister, ja? das war eigentlich der Endpunkt dieser Ausstellung und zugleich der ganz existenzielle Augenblick. Und von da aus haben wir die ganze Kreuzigung über die Expressionisten, über Rouault und dann über die Romantiker bis zu den Anfängen, sagen wir mal, bis zu den Grabgeschichten, die in den Anfängen der Christenheit, also im byzantinischen Raum, Ikonen, ganz frühe Ikonen wurden da gezeigt. Oder bei Porträts dasselbe. Anhand dieser Beispiele haben natürlich einfache Menschen langsam den Weg bis zum Heute hingefunden. Die haben also nicht davor gestanden und haben, wer weiß wie, geschimpft, wie man das sonst kannte, Verrückte und Zumutungen, sondern sie sind langsam diesen Weg durch die einzelnen Jahrhunderte mit demselben Thema mit den Augen gegangen. Und wir haben natürlich sehr, sehr viel Gespräche geführt, Führungen. Ich war abends meistens total heiser und meine anderen Mitstreiter auch. Aber wir haben dadurch Interesse für die Kunst für heute erweckt und haben dann auch mit den Bergarbeitern Begegnungen gehabt, also mit Emil Schumacher in seinem kleinen Atelier. Sein Vater war ja auch Industriearbeiter, im Hochöfen wohl, und hat ein kleines Zimmerchen auch. Und dann hat man sich besucht. Aber was wichtig ist, ich habe die Leute animiert, doch selbst zu arbeiten, selbst zu malen. Und zwar nicht nach Postkarten, nach Vorlagen, nach gestickten Vorlagen, wo man sofort die Farben mit Quadraten mitlieferte, also Geschäfte mitmachte, sondern gesagt, was ihr selbst seht, was ihr selbst empfindet, das bringt doch mal auf Papier oder wie auch immer. Und daraus hat sich im Ruhrgebiet eine große Anzahl von Arbeitern in den großen Werken, die das dann mitgemacht haben, Krupp, Hösch, Thyssen und so weiter. Da gab es große Werkausstellungen und da haben wir die sogenannten Naiven entdeckt, die eine große Gruppe im Ruhrgebiet bildeten.
Eine andere Funktion, die ganz wichtig ist, ist ja der Deutsche Künstlerbund. Sie waren ganz früh schon Mitglied, aber Sie waren auch dann später lange Jahre Präsident.
Also der Künstlerbund bestand, und das habe ich immer sehr begrüßt, eigentlich immer nur aus Rebellion. Vor allen Dingen aus Rebellion bei denen, die jeweils bei den großen Ausstellungen ausgeführt wurden. Die Jurien des Deutschen Künstlerbundes sind fast, möchte ich sagen, auch deutsche Kunstgeschichte geworden. Wenn man denkt, dass direkt nach dem Kriege die dritte Ausstellung, glaube ich, die in Hamburg stattfand, Leute wie Otto Dix ausgeführt worden sind durch die Jüngeren, dann können Sie sich vorstellen, dass das eine Rebellion war. Man konnte ja eigentlich trotz der großen Häuser, die wir in München, in Berlin, wir konnten nur in den Großstädten ausstellen und mussten sehen, ob uns überhaupt die Museumsdirektoren nahmen.
Reinlesen.
Und da liegt die andere Seite, nicht? Ja. Und deswegen ist es schon das, was ich vorhin als Tugend des jungen Westen gepriesen habe, dass man da sich zusammenfand, dass man eine Gruppe war, die zusammenstand und wusste, rundherum wirst du nur angeschossen. Das galt natürlich im Großen auch für den Deutschen Künstlerbund, denn der hat natürlich dann die Tendenzen, die das Gegenteil der hitlerischen Propaganda über Kunst waren, wahrgenommen durch seine Künstler, durch die, die verfemt waren und noch lebten. Das waren natürlich unsere frühen Mitglieder. Hofer war der erste Präsident des Deutschen Künstlerbundes, der ja auch verfemt war. Und da war natürlich Heckel drin und all die noch lebten, Schmidt-Rottluff. Und dann kamen die Jungen dazu. Also ich kann mit Fug und Recht sagen, man hat lange Zeit, viele Jahre nach dem Kriege, immer noch gesagt, der Hitler, das ist ja eine schreckliche Geschichte gewesen. Aber in der Kunst hat er recht gehabt. Das hatte so gesessen, die Nazikunst, dass die Leute einfach auf Naturalismus und Heroismus eingestellt waren. Natürlich Bauern, die da heroisch gezeigt wurden, die waren immer stolz, wie ein Schützenverein auch stolz ist, wenn der Schützenkönig den Vogel abgeschossen hat. Das ist eine Tradition und das saß natürlich dann dort. Und wir waren alle eigentlich Verrückte, die so malten, sowohl im Abstrakten wie im Nicht-Gegenständlichen. Man muss das damals doch auch noch sehen, dass die Ungegenständliche war nicht in den ersten Jahren das Entscheidende. Ich gehörte zu den Ersten, die damit ausstellten, mit ungegenständlichen Arbeiten. Die meisten Arbeiten waren abstrahiert, nicht?
Ja, oder sozialkritisch ja. Auch, oder und bei Hubuch oder auch Hofer oder die Sie schon erwähnt haben, waren ja Künstler, die eben keine Abstrakten
ja,
waren.
Ja, aber die waren nun wieder eine ganze Gruppe für sich und es gab dann nachher auf einmal die Auseinandersetzung mit Wilhelm Grohmann und Hofer,
das berühmte
Streit. Die ja kein Ruhmesblatt gewesen sind. Hofer war nämlich doch auch sehr politisch dann zeitweise beeinflusst. Und gerade die Bilder, die er zuletzt gemalt hat, waren eben leider nicht mehr die Hofers, mit denen er mit Recht so bekannt geworden ist. Also Streitigkeiten in einem großen Künstlerverband, der ja zum Beispiel der Deutsche Künstlerbund als solcher nicht war. Er war im Gegensatz zum Berufsverband bildender Künstler. Die haben für die sozialen Dinge und so weiter irgendwie eintreten müssen, hatten die Gewerkschaften irgendwie als Mitstreiter. Der Deutsche Künstlerbund hat damit eigentlich nie mit Gewerkschaften unmittelbar solidarisieren wollen als Künstler. Was er als Privatmann der Einzige gemacht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Wir wollten die Kunst als solche meinen. Aber wir brauchten natürlich auch Museen dafür, um auszustellen. Wir brauchten auch Möglichkeiten der Finanzierung, denn die Einzelnen waren ja noch nicht wie Schuhmacher und andere Leute, die von Sammlern gesammelt wurden. Und man hat kaum Geld in der Kasse. Und da brauchten wir natürlich auch die städtischen, die Länder und auch den Bund, die das förderten. Und ich muss aber eins sagen, was immer wieder so von Neurevolutionären gesagt wird. Man wurde dadurch dann beeinflusst. Ich habe in all den Jahren, und ich war sehr früh schon im Vorstand und später auch als Präsident des Künstlerbundes, ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass irgendwie von irgendeinem Kultusminister, mit dem wir es ja meistens zu tun hatten, gleich aus welcher Partei er kam, uns jemals Auflagen gemacht hat. Wir haben einfach nur sagen können, wir machen die Ausstellung und können wir dafür das Geld kriegen oder können wir es nicht kriegen. Und da wurde nicht darüber debattiert und gefeilscht, da müssen sie aber so und so viel Prozent Naturalismus machen und so weiter. Da hatten sich alle Beamten, die dann meinetwegen vertreten für den Minister waren, rausgehalten. Ich sage es deswegen mit Nachdruck, weil immer wieder diese Behauptung kommt, wer das Geld zahlt, dessen Lied muss ich auch singen. Das hat bei uns nie das Lied der Regierung geheißen, sondern das, was der Künstlerbund an sich selbst zeigen wollte.
Sie haben da eben etwas angesprochen, was ich auch noch gern Sie fragen möchte, und zwar diese Geschichte, die Sie erwähnt haben, mit der Kunstpolitik der Nazis, eben mit dieser entarteten Kunst, was Sie ja auch eben gesagt haben, dass das so lange gerade in den Menschen weitergewirkt hat. Ich habe noch einen Opa mit seinem Enkel in einer Lehrausstellung erlebt, wo der Junge ganz begeistert war von den Bildern und der Opa hat plötzlich zu ihm gesagt, das finde ich aber ganz schön entartet, was hier hängt. Wie erklären Sie sich selber, dass Sie offensichtlich dafür nicht anfällig waren, damals, als die Nazis in den 30er Jahren aufkamen und dann irgendwann diese aggressive Kulturpolitik vertreten haben? Waren Sie da gefeit durch Ihre Herkunft oder haben Sie einfach gesehen, dass es im Grunde auch schlechte Kunst ist, was Sie propagieren?
Ich habe zu gleicher Zeit auch viel Fotografien gemacht, also Porträts auch und so weiter. Und zeichnen konnte ich, also es war gar keine Schwierigkeit. Ich habe natürlich während des Krieges als Soldat in Frankreich, ich war hauptsächlich in Frankreich, unglaublich viel Porträts gemacht, Rötelzeichnungen. Die waren damals sehr beliebt, weil ich eine ziemliche Porträtähnlichkeit schaffen konnte. Es fiel mir nicht schwer und bin, das muss ich sagen, den ganzen Krieg über dadurch davon abgekommen, schießen zu müssen. Also ich war immer als Maler irgendwie angesehen als Soldat und immer wieder waren Offiziere oder auch selbst Unteroffiziere, das war ganz gleich, die sagten, ja, machen Sie doch mal ein Porträt von mir oder von meiner Frau oder meiner Tochter zum Geburtstag. Das bin ich nie leid gewesen. Übrigens habe ich dasselbe erlebt bei Ludwig Meidner, nicht erlebt, sondern von ihm gehört. Die haben, als die Nazis sie verfolgt hatten, sind sie in London gewesen, unter Lebensgefahr hingekommen und wurden sofort als Deutsche interniert. Als der Krieg ausbrach, sie waren Deutsche. Dass das ein verfolgter Jude und entartet war und so weiter, interessierte keinen Deutscher als im Internierungslager. Da ging es allen sehr, sehr dreckig, die da nicht drin waren, weil es auch da eine Notlage mit dem Ernähren war und so weiter. Und da hat der Meitner die ganzen Mannschaften, die da, muss ein Riesenlager gewesen sein, immer wieder porträtiert. Kurt Schwitters war der andere. Nicht? Die beiden haben durch Porträts und solche Dinge, der war auch gerade dort und muss wohl da auch interniert gewesen sein, so hat mir das Meitner erzählt. Und die haben wunderbar gelebt und haben sogenannte Fresspakete ihren Frauen über den Internierungszaun gegeben, weil sie Lebensmittel dafür kriegten, damit sie eben irgendeinen Unteroffizier, einen englischen Sergeant, dort porträtiert haben. Das erinnere mich gerade. So ist es mir im Krieg ergangen.
Ich habe mir ein Zitat von Ihnen aufgeschrieben, was ich Sie gegen Ende unseres Gesprächs noch fragen wollte. Ich lese es mal vor. 1977 in einem Interview haben Sie gesagt, was man weiß in der Malerei, das muss man nicht mehr malen, sondern das, was man nicht weiß. Hänge ich die Frage dran, Sie sind, wie am Anfang gesagt, mittlerweile 90 Jahre. Was treibt Sie immer noch an? Man könnte ja auch sagen, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Aber offensichtlich gibt es ja doch einen inneren Antrieb, immer weiterzumalen. Ist das, wenn ich das fragen darf, weil es ein Schriftsteller mal für sein Metier mir gesagt hat, ist es auch ein Malen gegen den Tod?
Es ist eigentlich kein Malen gegen den Tod. Es ist ein Malen, weil man lebt, weil man die Energie, die man noch hat, die ich Gott sei Dank erstaunlicherweise und erfreulicherweise noch habe, die muss ich ja irgendwie äußern. Nicht? Das ist die Vitalität, die in einem Körper steckt, der nicht dahin sieht.
In der Reihe Zeitgenossen hörten Sie ein Gespräch von Günter Scheel mit dem Maler Thomas Grochowiak.